MCAST, der Innovationspodcast. Wie wir morgen unterwegs sind. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und willkommen zur neuen Folge von MCAST. Ich bin Johanna Drumann.
Und ich bin Felix Schneider. Hallo. Gemeinsam mit unseren Gästen schauen wir uns aktuelle Trends in der Mobilität an und fragen nach, was steckt hinter den Buzzwords? Was ist notwendig, um dahin zu kommen? Und wollen wir das als Gesellschaft eigentlich wirklich?
Und das wichtigste technologische Buzzword momentan auch über die Mobilität hinaus ist wohl KI. Künstliche Intelligenz. Spätestens mit ChatGPT ist das ja definitiv mehr als ein Hype und gerade dabei, unsere komplette Gesellschaft zu verändern.
Wer uns jetzt schon länger verfolgt, hat sich vielleicht gefragt, noch eine KI-Folge? Wir haben uns nämlich im April 2024 schon mal über künstliche Intelligenz unterhalten. Hört da gerne mal rein, wir verlinken die Folge in den Shownotes.
Wir machen aber trotzdem noch eine zweite Folge zum Thema, denn künstliche Intelligenz ist in aller Munde.
Zum Beispiel im aktuellen Koalitionsvertrag wird KI ganz besonders hervorgehoben. Da steht, dass Deutschland Spitzenstandort für digitale Zukunftstechnologien sein soll, inklusive KI. Da werden vor allem die Chancen von KI in allen Bereichen unterstrichen, die uns so betreffen. Also Arbeitswelt, Landwirtschaft, Steuern und Sicherheit.
Aber wie sieht's denn eigentlich für den Bereich Mobilität aus? Diese Frage wollen wir uns heute näher anschauen.
Genau, während es in Folge 3, also in der Folge vom letzten Jahr, um den Einsatz von KI im Innovationsprozess ging, wollen wir heute über das Thema Einsatzpotenziale von KI in der Mobilität ganz grundsätzlich sprechen und über aktuelle Herausforderungen.
Außerdem sprechen wir über Human in the Loop, also über die Frage, behält der Mensch die Kontrolle und wenn nicht, wer trägt dann die Verantwortung für künstliche Intelligenz?
Doch zuallererst schauen wir auf die Einsatzpotenziale von KI in der Mobilität. Dafür haben wir Joachim von Besten von der Björn Steiger Stiftung eingeladen, der online zu uns ins Studio geschaltet ist. Mit seinem MFAN-Projekt ERZIS erarbeitet er die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Rettungsketten.
Und danach sprechen wir mit Dr. Benjamin Lange, heute ausnahmsweise mal live aus unserem Büro in Essen, über Human in the Loop und ethische Fragen von KI in der Mobilität.
Viel Spaß mit der heutigen Folge. Joachim von Besten ist seit 6 Jahren für die Björn Steiger Stiftung tätig, die eine Verbesserung der Notfallhilfe erreichen will. Dort leitet er den Geschäftsbereich Forschung, Entwicklung und Sonderfahrzeuge. Die Forschungsprojekte der Stiftung untersuchen die Verbesserung von Notfallhilfe durch Technologien wie Drohnen, digitale Zwillinge und künstliche Intelligenz. Herr von Besten, schön, dass Sie da sind.
Ich grüße Sie, Herr Schneider. Hallo.
Herr von Besten, wenn Sie Ihrer Nachbarin, die jetzt kein Smartphone hat, erklären wollten, was künstliche Intelligenz ist, wie würden Sie das machen wollen?
Also zum einen habe ich nur Nachbarinnen, die schon in der Gegenwart angekommen sind. Zum anderen, vielleicht muss man es so unterscheiden für den Zuhörer, dass wir von verschiedenen Qualitäten oder auch Entwicklungsstufen von künstlicher Intelligenz sprechen können. Und wenn man so ein bisschen in die Historie schaut, dann hat KI vielleicht angefangen mit dem Thema regelbasierte Systeme. Und wir sind ja hier in einem Podcast, der vom BMDV initiiert wurde. Und wenn man dann mal in die Mobilität schaut, dann kennt jeder sicherlich, der mit dem Auto unterwegs ist, die Ampelsteuerung. Das waren früher ganz traditionelle, regelbasierte Systeme, die montags bis freitags 8 bis 10 Uhr eine andere Ampelphase gezeigt haben als zu anderen Uhrzeiten und Tageszeiten. Das war die alte Welt. Die neue Welt, über die wir oder mit der wir tagtäglich konfrontiert sind, ist dann eher das maschinelle Lernen. Das geht etwas tiefer. Hier wird die Künstliche Intelligenz trainiert. Und es sieht so aus, dass man dann wieder bezogen auf die Mobilität zum einen intelligente Ampelsteuerung hat, das heißt wetterabhängig, feiertagsabhängig, ist eine Messe in der Stadt, wie sind die Witterungsbedingungen oder eben auch die intelligente Navigation. Das heißt, ich habe zwar mein Ziel eingegeben, aber es werden eben Verkehrsverhältnisse, Staus, Baustellen entsprechend berücksichtigt. Und das, was, glaube ich, jeder von uns wahrscheinlich schon tagtäglich nutzt, ChatGPT ist da sicherlich ein gutes Beispiel, sind dann die neuronalen Netze, wo wirklich tief gelernt wird und verglichen mit dem Gehirn wirklich Erfahrungen verarbeitet werden, zu Entscheidungen zusammengeführt werden. Bei den modernen Fahrzeugen auch das Thema Sprachsteuerung, dass nicht nur die Sprache erkannt wird, sondern im Syntax eben auch verarbeitet wird. Also in modernen Elektrofahrzeugen navigiere mich zum nächsten Schnelllader. So, das heißt, die Software an Bord muss genau diese Informationen verarbeiten für eine Navigation, für eine Abstufung eben auch der Ladeeinrichtung, mich da eben hinführen. Das für die Nachbarin, wie Sie angesprochen haben, also eine Abstufung an Evolution bei der Entwicklung und auch ein Einzug in unseren Alltag, den wir tagtäglich nutzen oder dem wir tagtäglich eben auch begegnen.
Sie hatten vorhin verschiedene Punkte angesprochen, die die KI kann. Können Sie einmal deutlich machen, was kann KI heute schon und was kann KI heute noch nicht? In Klammern noch nicht.
Das ist eine gute Frage, denn die Forschung schreitet voran und man muss das Thema auch ein bisschen breiter fassen, denn wir haben es auch in unserem Projekt festgestellt, KI kann immer das, was der Mensch ihr antrainiert, auf einer Basis von Netzwerken, von Software, die ein anderer Mensch oder vielleicht eine andere KI entwickelt hat. Sodass ich natürlich in der Art und Weise, wie ich Daten auswähle oder auch Daten, man sagt so schön, labeln. Das heißt, ich sage der KI, das ist ein rotes Auto, das ist ein grünes Auto, das ist ein Kind, das ist ein mögliches Verhalten von einem Verkehrsteilnehmer. Genau auf Basis meines Inputs lernt die KI. Das heißt, das, was wir als Menschen Lebenserfahrung nennen, was wir selbst erlebt haben, in Situationen, wo auch das Bauchgefühl mal entschieden hat, da stößt KI an seine Grenzen. Von daher meine persönliche Meinung bei diesem Thema und gerade wenn es auch um Empathie geht, ich kann zwar objektiv Fragen stellen, in vielen Situationen sehr, sehr wichtig. Andererseits stößt da KI einfach an die Grenzen und ich gebe der KI auch so ein bisschen so ein Bias mit, indem ich natürlich einen Schwerpunkt lege, entweder als Entwickler oder eben auch als sozusagen Fütterer mit Daten, in welche Richtung eine KI vielleicht eine gewisse Ausprägung hat und wo man vielleicht einen gewissen blinden Fleck hat, um in diesem Bild mal zu bleiben.
Sie hatten jetzt schon unterschiedliche Schwachpunkte von KI aktuell angesprochen. Das Thema Empathie, das Thema Bias, da würde ich später gerne nochmal drauf eingehen. Aber erstmal möchte ich von Ihnen wissen, Sie arbeiten in dem Projekt ERZIS. Welches Problem löst Ihr Projekt?
Erz ist zum einen, es ist ja empfand üblich, sich sozusagen Buchstabenabkürzungen zu überlegen. In dem Fall steht es für Artificial Intelligence in Rescue Chains. Also wie kann künstliche Intelligenz die Rettungskette verbessern? Und was wir uns dort anschauen, ist eine Weiterentwicklung von einer Problemstellung. Wir haben ja vorhin über Anwendungsfälle gesprochen von KI, von neuronalen Netzen. Natürlich gibt es schon Lösungen im Polizeiumfeld, wo man in bestimmten Bezirken, zu bestimmten Jahreszeiten, zu bestimmten Uhrzeiten verstärkt Patrouille fährt, weil die Wahrscheinlichkeit für Hauseinbrüche sehr groß ist. Ähnliches gibt es im Rettungsdienst, bei dem man eben, wenn Kräfte in einem Einsatz gebunden sind, andere Kräfte intelligent verlagert, um gewisse Hilfsfristen einhalten zu können. Wir gehen einen Schritt weiter und wir nehmen Rücksicht auf das Thema Extremwetterauswirkungen. Und was wir machen ist, dass wir neben einem digitalen Zwilling für die Rettungsmittel. Wie komme ich von A nach B, wenn bei B ein Einsatz ist? Welche Rettungsmittel schicke ich hin? Das sind die Punkte, die einfach in der Ausrückordnung drinstehen. Schauen wir uns eben auch an, welche Wetterprognosen vom Deutschen Wetterdienst gibt es und welchen Einfluss wird das auf Basis der Analyse der historischen Daten der Leitstellen? Welchen Einfluss wird das haben auf das Einsatzgeschehen? Zum einen auf die Anzahl der Anrufe in der Leitstelle und zum anderen, wie muss ich frühzeitig Kräfte verlagern, um zum Beispiel durch starkregenblockierte Unterführungen oder Straßen, die ich dann nicht mehr passieren kann, in meine Navigation zur Einhaltung der Hilfsfrist dann eben mit einzukalkulieren?
Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass Sie bei der Björn-Steiger-Stiftung tätig sind, die die Verbesserung der Notfallhilfe anstrebt. Welches Problem existiert denn momentan bei der Ressourcenplanung in der Notfallhilfe?
Das würde einen Stoff für einen eigenen Podcast geben, denn zum einen gibt es natürlich auch da einen Fachkräftemangel. Zum anderen hat man natürlich die Herausforderung, dass sehr viele Einsätze von Rettungswagen oder auch Notärzten praktisch betreut werden, die eigentlich gar nicht diese Qualität an Fachkräften vor Ort benötigen würden, sondern da müsste es andere Hilfe geben. Was wir hier aber sehen ist, natürlich ist das Herz der Rettungskette die Leitstelle. Dort trifft ja der Notruf auf. Und natürlich wird es bei einem Sturm oder Starkregenereignis auch sehr, sehr viele Anrufe geben, weil Wasser im Keller ist, weil ein Baum auf der Straße liegt, aber auch, weil vielleicht der Herzinfarkt zugeschlagen hat. Nicht wegen des Sturms, sondern weil er einfach statistisch zuschlägt. Uns geht es darum, dass man frühzeitig die Kapazitäten in der Leitstelle beim Call-Taking, wie man so schön sagt, aufbaut, dass man einfach mehrere Leute an die Telefone bekommt, sehr strukturiert abfragt, um eben den Herzinfarkt rauszufiltern aus dem vollgelaufenen Keller. Auch natürlich ein Schicksal für Betroffene, aber das eine ist wirklich lebensbedrohlich, das andere ist ein Punkt, den kann man dann eben auch abarbeiten sukzessive. Und eben auch zu lernen, aufgrund der Auswirkung von Extremwetter, wo müsste ich meine Ressourcen allokieren, um gegebenenfalls bei volllaufender Unterführung oder überschwemmten Straßen, die ein bisschen tiefer liegen, die ich dann nicht mehr passieren kann, eben auch Einsatzorte zu erreichen. Ich rede jetzt gerade viel über Starkregen, weil das ein Punkt ist, der einem vor Augen ist. Man sieht natürlich die Bilder in Nachrichten, aber ein schleichender Prozess. Und wir freuen uns sicherlich alle wieder auf den Sommer und auf schönes Wetter. Aber wenn Sie wieder 3 Wochen 38 bis 40 Grad haben, und auch da ist die Lausitz neben dem Rheingraben eines der heißesten Gebiete in Deutschland, gehen die Einsatzzahlen hoch von Herz-Kreislauf-Beschwerden, Nierenbeschwerden, Schwangerschaftskomplikationen. Das heißt, man muss sagen, ein Blumenstrauß an möglichen gesundheitlichen Folgen. Und die Herausforderung für uns war eben auch, es gibt eben nicht das Einsatzstichwort hitzebedingte Gesundheitsfolgen, sondern es gibt eben diese Punkte, die ich gerade aufgeführt habe. Währenddessen natürlich klar ist, wenn es ein Starkregenereignis gegeben hat, gibt es entsprechende Millimeter Wassersäulen, die man nachlesen kann, die man sehr, sehr, sehr viel einfacher in den Daten finden kann. Also auch das eine Herausforderung, wenn man über KI-Projekte spricht. Wie komme ich an Daten, die mir helfen, meine KI zu trainieren? Und vor allem, wie komme ich an Daten, die so standardisiert sind, dass man sie eben auch, denn mal, miteinander verschneiden kann, um gewisse Musterzusammenhänge zu erkennen und um dann die Prognose mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für die Zukunft zu unterlegen.
Was ist jetzt der konkrete Vorteil von KI in dem Einsatz? Könnte sich der Disponent nicht auch einfach hinsetzen, sich die Wettervorhersage anschauen und sagen, ah, übermorgen ist Regen angesagt, ich setze lieber mal 2 Personen mehr ein?
Wir sind bei dem berühmten Bauchgefühl und das ist eine Herausforderung, die wir, glaube ich, im ganzen Land haben und bei Leitstellen in Deutschland umso mehr. Wir haben über 230 Leitstellen der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr in Deutschland. Das ist fast mehr als der Rest von Europa zusammen. Und der Punkt ist eben genau, dass viele auf das Bauchgefühl vertrauen. Bei der Abfrage, wo sie einen emotionalen Anrufer haben, muss man aber strukturiert und objektiv vorgehen. Und da hilft KI einfach, weil es emotionslos ist, um es mal so zu sagen, und einfach Daten liefert und auf Basis von Daten Entscheidungsvorschläge unterbreitet. Und natürlich bieten solche Systeme dann eben auch die Möglichkeit, nicht nur aus der Region, sondern aus der ganzen Nation oder vielleicht aus ganz Europa zu lernen. Denn die Herausforderungen, die wir uns anschauen im Projekt, die betreffen eigentlich die ganze Welt. Jeder hat Hitzeperioden, danach kommen Starkregenereignisse. Und man kann dadurch eben auch schauen, was bedeuten bestimmte Wettermodelle, Konstellationen dann eben auch für ein besonders bestimmtes Einsatzaufkommen. Und es ist eine Unterstützung. Und trotzdem ist die Herausforderung, ich habe es gerade angesprochen, 230 Leitstellen, mehrere Hersteller, das Thema Datenqualität, Datenverfügbarkeit, Standardisierung, das sind in solchen KI-Projekten große Hürden, die man abarbeiten muss. Und dann natürlich zu schauen, dass man nicht eine Lösung entwickelt hat, die nur in dieser einen Leitstelle und nur in folgender Konstellation mit folgendem Hersteller praktisch sozusagen kompatibel ist, sondern dass man eben auch eine Skalierbarkeit hat. Das heißt, wir plädieren eben auch für das Thema Standardisierung und Integration und offene Schnittstellen und vor allem standardisierte Schnittstellen zu anderen Einsatzleitsystemherstellern.
Bei dem Thema Emotionslosigkeit möchte ich an der Stelle noch mal einmal einhaken, weil Sie eingangs erwähnt hatten, dass die fehlende Empathie der KI möglicherweise eine Herausforderung ist oder ein Problem der KI darstellt. Wie bringen Sie das zusammen?
Wir müssen uns hier anschauen, in welchem Anwendungsfall die KI unterwegs ist. Wir reden natürlich hier bei Leitstellen und Rettungskette von sicherheitsrelevanten Bereichen. Und jedem muss klar sein, und das machen wir im Projekt eben auch so, dass wir einen Entscheidungsvorschlag machen. Die KI trifft nicht die Entscheidung, Leute aus der Bereitschaft zurückzuholen oder Anrufe in die Warteschleife zu schicken oder Rettungsmittel rauszuschicken. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die wir gefällt haben. Wenn Sie aber über Einsatz von KI im Bereich Medizin, Diagnose sprechen, dann ist die Frage, kann der sozusagen die Anamnese mit einem KI-Avatar das Gespräch mit einem richtigen sozusagen Mediziner übernehmen? Ich glaube, da muss man noch Erfahrungen sammeln. Bei uns ist es so, wir werden immer in unklare Situationen kommen und vor allem hier muss die Verantwortung übernehmen. Und jetzt bin ich kein Jurist. Aber was passiert, wenn die KI eine Entscheidung trifft, die dann eben zu sozusagen zu einem Menschenleben Verlust führt? Das sind Punkte, die man natürlich sich anschauen muss. Und zum anderen eben auch unklare Situationen, dieses Bauchgefühl. Und das ist genau der Spann und das Spannungsfeld. Deshalb tasten wir uns mit diesen Projekten, wie wir es machen, langsam vor. Wichtig für uns ist natürlich, dass wir in unserem Erzis-Projekt an die Schwelle kommen, dass das System eben auch, ich nenne es mal, kommerziell eingesetzt werden kann und wir nicht wieder ein Forschungsprojekt haben, was nach Projektende in der Schublade verschwindet. Und auch da muss man natürlich dann vielleicht Feedback-Workshops und andere Elemente mit einbauen, zu schauen, wie hat sich jetzt die KI, das System im Schichtbetrieb geschlagen, um es mal so zu sagen.
KI lässt sich also nicht ohne den Menschen denken und dabei kommen ethische Fragestellungen auf. Die wollen wir gleich im anschließenden Interview noch weiter konkretisieren. Herr von Beesten, ich würde Ihnen abschließend gerne noch ein paar schnelle Fragen stellen und würde Sie bitten, die innerhalb von 1 bis 2 Sätzen ganz kurz zu beantworten. Die erste Frage: Wie wird KI aktuell in der Mobilität genutzt?
Noch zu wenig, aber es ist auf einem guten Weg.
Was sind die 3 größten technischen Herausforderungen?
Standardisierung, Transparenz bei der Entwicklung und das Thema Vertrauen des Menschen, der vor der KI sitzt.
Welche Anwendungsmöglichkeiten sind noch ungenutzt?
Da sind der Fantasie, glaube ich, keine Grenzen gesetzt.
Nachdem wir uns gemeinsam Einsatzmöglichkeiten von KI für die effiziente Ressourcenplanung im Rettungsdienst angeschaut haben, soll es jetzt um ethische und gesellschaftliche Fragen von KI-Nutzung und die Notwendigkeit menschlicher Kontrolle gehen. Dr. Benjamin Lange leitet eine Nachwuchsgruppe in der Ethik der KI und dem maschinellen Lernen an der Ludwig-Maximilians-Universität München und dem Munich Center for Machine Learning. Ergänzend zu seinen angewandten Forschungsschwerpunkten ist Benjamin Lange Ethikberater für Unternehmen und Organisationen und berät zu Themen im Bereich Corporate Ethics and Compliance, digitaler Ethik sowie zur Ethik der KI und Innovation. Herr Lange, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Herr von Beesten hat gerade schon angesprochen, dass es einige Einschränkungen bei der Nutzung von KI gibt. Keine Empathie, kein Bauchgefühl, keine Verantwortung. Welche ethischen Fragen muss man denn beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Mobilität berücksichtigen?
Tatsächlich, glaube ich, gibt es eine Reihe von Fragen primär im Mobilitätskontext. Also eine ist tatsächlich, wie vielleicht auch der Herr Beesten angesprochen hat, die Frage nach der Verantwortung. Also wer haftet, wenn eine KI eine falsche Entscheidung trifft? Ist es der Hersteller? Ist es der Betreiber? Ist es der Nutzer? Aber darüber hinaus geht es meiner Ansicht nach auch um Transparenz in der Entscheidungslogik oder auch um Fairness. Also zum Beispiel beim Zugang zu KI-gestützten Diensten oder bei der Risikoverteilung. Was bedeutet das? Also verzerrte Trainingsdaten können diskriminierende Muster zementieren und das muss auch bei unserem Einsatz von KI aktiv verhindert werden. Kontrolle heißt zum Beispiel auch, dass wir Erkennbarkeit für Nutzer schaffen, wenn und oder wann KI tatsächlich im Spiel ist. Also wann beurteilen KI-gesteuertes System, ein algorithmisches System, in diesem Fall ein Entscheidungskontext. Das sollte zum Beispiel dargelegt werden. Das sind 3 Punkte, die mir dazu kommen im Kopf.
Und würden Sie sagen, dass die menschliche, ich sage jetzt mal, Überwachung von KI notwendig ist? Und wenn ja, warum?
Genau, also ich glaube, die menschliche Kontrolle bleibt und ist notwendig, weil KI nicht in allen Kontexten die momentanen technischen Möglichkeiten, die wir haben, interpretieren kann. Also einerseits nicht bei ethischen Dilemmata oder irgendwelchen Fällen, wo moralische Urteilskraft gefragt ist, das geht nicht. Oder auch bei komplett unvorhergesehenen Situationen. Also man kann sich vorstellen, sicherheitskritische Systeme, wo also, ich weiß nicht, im autonomen Fahren, wo also etwas passiert, worauf das System nicht trainiert worden ist, da muss der Mensch eingreifen, das muss auch so mitgedacht werden. Das heißt, da schaltet sich dann das System ab und da muss klar sein, in dem Fall entscheidet und greift der Mensch wieder ein. Das ist wichtig und deswegen brauchen wir auch die menschliche Kontrolle.
An der Stelle einmal das Stichwort Human in the Loop. Das ist vorhin schon kurz aufgekommen. Was heißt das eigentlich genau?
Ja, genau. Also wörtlich übersetzt sowas wie Menschen im Bilde oder so tatsächlich. Also Human in the Loop bedeutet, dass Menschen hinsichtlich dem Einsatz oder der Entwicklung von KI bewusst als aktive Kontroll- oder Eingriffsinstanz in diese automatisierten Prozesse eingebunden sind. Das kann sein bevor, während oder nach einer Entscheidung der KI tatsächlich. Also das bedeutet, so, wenn wir sogar schon das System trainieren, überwachen Menschen und helfen tatsächlich, die Datensätze so aufzuarbeiten, dass sie unseren Vorstellungen entsprechen. Und man unterscheidet bei Human in the Loop noch zwischen in the Loop und on the Loop. On the Loop ist sowas wie, ich passe nur auf, also eine überwachende Funktion. In the Loop ist wirklich mittendrin, also vielleicht schon beim Trainieren, mehr kollaborativ. Oder tatsächlich out of the loop, was dann vielleicht sowas ist, also der Mensch, der ist gar nicht mehr involviert, das sind also dann vollautonome Systeme, die tatsächlich greifen. Warum brauchen wir das? In einer Hinsicht ist die Idee dahinter, dass der Mensch wie so ein moralischer Kompass fungieren kann, als Interpret von unerwarteten Situationen und tatsächlich auch als Sicherheitsnetz gegen Systemfehler, wenn gerade mal was Unvorhergesehenes passiert.
Das heißt, der Mensch löst in dem Moment quasi das Problem des Unvorhergesehenen beziehungsweise der Punkte, die der KI vorher, ich sag's mal, nicht beigebracht wurden, wo die KI keine Entscheidung treffen kann?
Genau, das kann man sich so vorstellen.
Und wie läuft das normalerweise ab? Sie haben ja jetzt schon von in the loop und on the loop gesprochen. Ist das geplant oder passiert das in bestimmten Situationen? Also kann das auch sein, dass quasi die KI meldet, ich schaffe das nicht, ich brauche dich jetzt in Richtung des Menschen? Wie läuft das ab?
Genau, das ist also vollkommen richtig. Ich glaube, man sollte sagen, es gibt ganz viele verschiedene Anwendungen. Also wir haben ja gerade schon das Beispiel vom autonomen Fahren gehabt. Dann gibt es, weiß nicht, vielleicht die Verkehrsoptimierung oder Ampelprozesse, die sind auch vielleicht KI-gesteuert, Stichwort Smart Cities. Inwiefern Human in the Loop, on the Loop eingesetzt wird, wird immer auch auf den sogenannten Fall, das Use Case tatsächlich ankommen. Wie muss der Mensch in dem Fall in dieses System eingespeist sein? In den meisten Fällen ist es natürlich geplant. Also auch wenn das System sich abschalten wird, muss klar sein für den Überwacher, für den Menschen, es kann vorkommen, dass es sich abschaltet. Gutes Beispiel ist wieder das autonome Fahren. Da ist also, vor allem in Deutschland haben wir ja gute und auch stringente, was ich für richtig halte, Regeln dazu. Das heißt, der Mensch überwacht das autonome System und es schaltet sich auch ab. Und das ist zwar geplant, aber passiert dann ad hoc, wenn zum Beispiel, weiß nicht, der Sensor fällt aus oder irgendwas. Ne? Das sind so Beispiele, wie man sich das vorstellen kann.
Und wenn wir uns jetzt die Konsequenzen des Ganzen noch ein bisschen stärker angucken, also sowohl vielleicht, wenn wir uns KI in der Mobilität angucken, aber auch dieses Konzept des Human in the Loop. Was hat das für Konsequenzen für Mobilität in Deutschland?
Also es wird vielleicht auch Konsequenzen für die Arbeitswelt haben, speziell. Also es wird aus meiner Sicht Arbeitsplätze schaffen und dabei neue Anforderungen an unsere Qualifikation, Aufmerksamkeit und die Menschen, die dann im Loop sein werden, tatsächlich stellen. Man muss sich das so vorstellen, wir brauchen in Zukunft Mitarbeitende einerseits die technischen Fähigkeiten. Wir müssen also verstehen, was für eine KI wird hier gerade im Mobilsektor, Mobilitätssektor eingesetzt, warum, wie funktioniert die? Und gleichzeitig braucht dann der Human Operator, der Aufseher, was auch immer die Rolle ist, soziotechnisches, also ethisches Verständnis, abzuwägen, Entscheidungen zu treffen, die Urteilskraft zu haben. Und das sind tatsächlich gerade neue Anforderungsbereiche für unsere Kompetenzen, wo also Bedarf ist. Und das wird sicherlich auch die Arbeitswelt, unseren Umgang tatsächlich über jetzt die technischen Dinge hinweg formen.
Das war auch so ein Punkt, den wir schon mal angesprochen hatten in verschiedenen Kontexten, wenn es darum geht, dass man ja Angst davor hat, dass autonomes Fahren jetzt, wenn man sich Shuttles zum Beispiel anguckt, dass das ja Arbeitsplätze wegnehmen wird, weil der Busfahrer oder der Taxifahrer nicht mehr gebraucht wird. Und wir hatten das schon argumentiert so ein bisschen, dass man dafür aber vielleicht die Person braucht, die mit in dem Bus drin sitzt und den Menschen ein Sicherheitsgefühl gibt, weil die irgendwie wissen, ich bin jetzt nicht alleine hier mit anderen Leuten, das geht ja in eine ähnliche Richtung.
Genau, das würde ich auch so unterschreiben. Also ich wäre da eher vorsichtig optimistisch. Es wird nicht einfach einen Verlust von ganz vielen Arbeitsplätzen geben. Sicherlich einige werden sich ändern, aber es werden eben auch neue geschaffen und geschaffen werden müssen. Wo dann zum Beispiel, wenn man ein komplett selbstfahrendes Robotaxi hat, Stichwort, weiß nicht, Waymo in den USA, in denen also dann eigentlich kein Fahrer mehr drin sitzt, aber dann gibt es natürlich immer noch Human Operator, Leute, die das überwachen. Das heißt, das fordert dann wieder andere Kompetenzen. Und ich glaube, so kann man sich das vorsichtig optimistisch vorstellen.
Vorsichtig optimistisch ist an der Stelle ein gutes Stichwort. Wenn wir mal versuchen, in die Glaskugel zu schauen, entwickeln sich wohl Technologie, aber auch Regulierung und ethische Fragen jetzt so weiter, dass der Mensch vielleicht irgendwann in the loop oder on the loop doch nicht mehr gebraucht wird? Oder können gewisse Voraussetzungen nie erfüllt sein?
Ja, ich finde, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, also nämlich jetzt als Ethiker fragen, langfristig wird der Mensch nicht in jedem System noch physisch präsent sein. Der Mensch wird aber aus meiner Sicht auf einer tieferen Ebene immer nötig bleiben. entweder als Gestalter der Rahmenbedingungen oder als ethische Kontrollinstanz oder tatsächlich als Garant für Verantwortung. Das heißt, technisch kann vieles autonom laufen, aber die moralische Verantwortung wird immer menschlich bleiben. Und ich glaube, dann hilft uns das so ein bisschen, diese Frage vielleicht auch umzuschichten. Die entscheidende Frage wird dann aus meiner Sicht nicht sein, ob der Mensch eingebunden ist, sondern eher, wie er eingebunden sein wird. Es gibt dann manche Systeme, wo vielleicht, weiß nicht, sicherheitskritische Dinge auf dem Spiel stehen. Da muss dann eine stärkere Einbindung geschehen. Dann gibt es vielleicht Bereiche, die nicht so schwerwiegend sind, wo man nur eine leichte Aufsicht hat. Aber die Frage wird immer nach dem Wie sein, aus meiner Sicht.
Und gibt es da Beispiele für beide Fälle? Also für dieses, okay, da wird der Mensch vielleicht nicht mehr so stark drin involviert sein und da vielleicht schon?
Genau, also ich würde vielleicht nochmal das autonome Fahren tatsächlich anführen. Das ist so ein Beispiel, das funktioniert super. Ich meine, wir bewegen uns auf den verschiedenen Stufen, die es dazu gibt, stetig voran. Und das ist wirklich top. Da wird der Fahrer immer noch in der Lage sein müssen, einzugreifen. Aber das funktioniert klasse. Aber ich stelle mir jetzt solche Dinge vielleicht etwas futuristischer vor, wie, weiß nicht, Smart Cities, in dem Zukunft KI unseren Traffic, weiß nicht, unseren Verkehr optimieren wird durch, weiß nicht, multiple Analysen des Live-Verkehrs irgendwie bei uns hier in Essen. Da wird es wahrscheinlich sein, dass man da genauer drauf schauen muss. Das ist natürlich auch sicherheitskritischer, weil da kann schnell mal ein Unfall passieren. Immer wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, da muss ein Mensch mehr und stärker eingebunden sein.
Dankeschön. Ich würde Ihnen zum Abschluss gerne noch ein paar kurze Fragen stellen. Und meine Bitte wäre, dass Sie die in 1 bis 2 Sätzen beantworten. Was sind die 3 größten ethischen Herausforderungen?
Die nach der Verantwortung, der Transparenz und auch der Fairness in der KI.
Und welche gesellschaftlichen Herausforderungen sind mit der Nutzung von KI für Mobilität verbunden?
Das Garantieren der Sicherheit für alle Nutzer und auch das Schaffen von neuen Fähigkeiten.
Und was wird durch KI in der Mobilität für die Gesellschaft verbessert?
Der allgemeine Zugang zu allen mobilrelevanten Aktivitäten und das mehr sicher.
Einen ganz herzlichen Dank an Joachim von Besten von der Björn-Steiger-Stiftung und an Dr. Benjamin Lange von der LMU München für die Projekteinblicke und die ethischen Diskussionen. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Hören und bis bald.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne und teilt den Podcast. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns an impact@tuv.com.